einen kleinen Hintergrund geben darüber, wie dieses Seminar zustande gekommen ist und was wir auch auf diesem Seminar versuchen zu erreichen. Es wird heute Abend noch so ein bisschen sein, dass Gäste nachzügeln. Wir haben insgesamt 64 Anmeldungen. Das könnte sein, dass es richtig voll wird. Also bestimmt so 80 Leute hier sein werden. Ihr werdet also die Möglichkeit haben zum spirituellen Austausch mit Devotees. Wir haben uns Folgendes gedacht. Wir alle hören immer wieder, dass die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins von großer Wichtigkeit ist und haben selber ja auch das Krishna-Bewusstsein kennengelernt, dadurch, dass Leute das, die Devotees das nahegebracht haben. Ich möchte einfach in meinem Seminar versuchen, über die Nahelegung des Krishna-Bewusstseins zu sprechen. Wie wir aber sehen werden, werden wir sehr viel uns damit beschäftigen, selber Krishna-bewusst zu werden. Ein bisschen was zum Ablauf. Heute werde ich ein bisschen einfach anfangen mit einem kulturellen Teil, und wir haben auch Malati eingeladen, uns Lord Jagannath zu zeigen als erstes und dann das wilde, schöne Indien, der Romantiker. Ich sage dir das nur, damit du weißt, was heute Abend dran ist und dich vorbereitest. Wir werden heute Abend also das Thema haben, die Deutschen entdecken Indien, aber suchen noch weiter nach der Seele Indiens. Das ist ein kulturhistorischer Teil, mit dem wir anfangen wollen. Und dann werde ich schon noch ein bisschen, wenn wir so weit kommen, über die Philosophie und die Ethik des Predigens sprechen. Morgen, das ist ganz wichtig, fangen wir an um 7.45 Uhr mit der Morgenvorlesung aus dem Srimad Bhagavatam. Das Thema heißt Mitgefühl, Compassion, als die Grundlage der Mittlung des Krishna-Bewusstseins. Und werden dann ja Prasadam im Tempelraum nehmen und von 10 bis 14 Uhr den zweiten Seminarteil haben. Und dann haben wir eine schöne Mittagspause von 14 bis 16 Uhr, dass man sich auch noch auf die linke Seite legen kann. Und einen dritten Seminarteil. Und abends haben wir dann Kultur. Mandelmaier kommt mit dem Theater. Das ist auch was für Kinder und jugendliche Zuhörer. Und morgen und Sonntag dann werden wir ebenfalls eine Morgenvorlesung zum Thema predigen. Aber es geht da von innen nach außen, die inneren Voraussetzungen. Und dann haben wir nochmal einen Teil von 10 bis 14 Uhr. Um 15 Uhr ist das Sonntagsfest und werde ich dann mit euch sprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir nicht ein Sonntagsfestprediger haben, sondern ungefähr 10. Das sind die fertig ausgebildeten Preacher, die dann ihre erste Sonntagslecture geben können. Natürlich 3 Minuten oder so. Ja. Wir fangen mal an. Hare Krishna. Haben wir auch das? Ja, wir haben alles dabei. Wir werden Jai Radha Madhavanshi singen. Ich bin sehr froh, dass ihr alle gekommen seid. Und ich habe vorhin zu Nita Gunamani und anderen gesagt, ich bin richtig ein bisschen aufgeregt, was ich sonst wirklich nicht kenne. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, ganz zum Anfang möchte ich gerne mit euch ein Mantra chanten. Ein Mantra, was in der vedischen Zeit zu Beginn einer jeden Wissensaufnahme gechantet wird. Dieses Mantra wird gechantet in vedischen Gurukulas. Dort, wo Wissen vom Lehrer zum Schüler verbreitet wird. Möge Krishna uns beschützen, den Lehrer und den Schüler. Möge er uns beide stärken. Mögen wir vereint mit großer Energie arbeiten, um die wahre Bedeutung der Shastras zu ergründen. Mögen unsere Studien belebend und effektiv sein. Mögen wir niemals streiten miteinander. Lass Frieden, Frieden, Frieden sein in uns, in unserer Umgebung und in den Kräften, die auf uns einwirken. Bitte wiederholt nach mir im Sanskrit. Om Sahana Vavatu.
Om Sahana Vavatu.
Sahano Bhunaktu.
Sahano Bhunaktu.
Saha Virya Kadavahai.
Saha Virya Kadavahai.
Tejasvinavaditamastu.
Tejasvinavaditamastu.
Ma Vidvishavahai.
Ma Vidvishavahai.
Om Shanti Shanti Shanti.
Om Shanti Shanti Shanti.
Hare Krishna. Wir werden versuchen, das vor jeder Session zu chanten, um auf diese Weise eine glücksverheißende Atmosphäre im Raum zu machen. Und da, denn wir versuchen uns Wissen aus einer sehr tiefen spirituellen Tradition anzueignen. Ich möchte zunächst einmal euch eine kleine Frage stellen. Warum seid ihr hierher gekommen? Mit dieser Frage möchte ich euch bitten, eure Intelligenz zu schärfen heute Abend auf das Ziel von dem, was ihr lernen möchtet. Was möchtet ihr lernen? Was soll dabei bei euch herauskommen? Vielleicht können wir ein paar Wortmeldungen hören. Was möchtest du mit dem Seminar erreichen?
Ich möchte mehr über Gott wissen.
Ja, heißt, vielleicht solltest du auch zur Morgenvorlesung kommen, denn heute ist das Predigen ist die Essenz, heißt es. Es geht gut. Hast du die Vorankündigung durchgelesen für das Seminar? Nein. Wer hat sie durchgelesen und weiß, worum es geht in dem Seminar? Wie bitte? Du möchtest also lernen, wie du dich einstellen kannst auf verschiedene Personen. Was möchtest du lernen?
Ich möchte lernen, zu dir selber zu reden.
Zu dir selber zu reden, ja. Aha. Keshava, was möchtest du dir? Ja, dass man sich selber inspiriert und motiviert. Simon? Wie man eine gute Lecture gibt. Ja, haben wir auch vorbereitet, diesen Teil. Aha. Alexander, was möchtest du?
Wie man seine eigenen Erfahrungen besser in Worte fassen kann.
Wie man seine eigenen Erfahrungen, die man spirituellen Erfahrungen, besser in Worte fassen kann. Ich glaube, es ist gut, wenn jeder sich ein bisschen Gedanken darüber macht, am Anfang eines Seminars, nach was gehen wir aus? Ich möchte euch nämlich ein paar Regeln vorstellen, die ich sehr gerne erwarte von meiner Zuhörerschaft. Ich möchte als erstes euch bitten, mitzudenken beim Seminar, mitzumachen und auf jeder Stufe des Seminars voll und ganz involviert zu sein. Predigen ist etwas, was sehr viel mit einem eigenen Bewusstsein zu tun hat. Mit einer Schärfe der Einstellung. Und es ist ein anspruchsvoller Service. Es ist etwas für Devotees, die tief in sich selber hineinschauen und aus der Tiefe handeln. Eine zweite Sache, die ich gerne sagen möchte, ist, dass in dem Seminar viel auch so Arbeitsgruppen gebildet werden und dass ich euch bitte, in den Arbeitsgruppen euch gegenseitig zu ermutigen und alle Beiträge willkommen zu heißen. Auch wenn wir auf andere Meinungen und Ansichten stoßen, macht uns das nichts. Wir wollen einfach zusammen eine Gemeinschaft bilden für die Zeit des Seminars. Wir sind in dem gleichen Boot. Wir wollen etwas lernen über die hohe Kunst des Predigens. Eine dritte Eigenschaft, die ich mir sehr gerne wünsche von euch, ist, dass ihr versucht, Pünktlichkeit als hohe Tugend anzustreben. Ich weiß, das ist die schwierigste Tugend eines Devotees. Auch ich bin da nicht besonders gut drin. Aber lasst uns für das Seminar bitte probieren, ein bisschen Pünktlichkeit zu machen und eben auch dabei zu sein und dabei zu bleiben, wenn es geht. Das ist wichtig, denn wenn das Devotees sind, die pünktlich kommen und der andere noch nicht da sind, dann kann man ja nicht anfangen, aus Rücksicht zu den zu spät kommenden. Man will sie ja in der Gemeinschaft der Seminarteilnehmenden haben. Wir bilden ein Boot, wir können nicht ablegen, bevor der Letzte nicht an Bord ist. So möchte ich euch also bitten, pünktlich zu sein. Ich weiß, dass einige unserer Devotees nicht an diesem Seminarteil teilnehmen können, weil sie noch anreisen und bis zuletzt noch beschäftigt war. Also heute ist ein bisschen entspannt und wir fangen nicht so direkt an. Aber ich möchte gerne eine kleine für uns selber fremde Kultur beginnen, nämlich dass wir wirklich um 10 Uhr anfangen. Ihr werdet sehen, wenn ihr das macht, wird euch eine eigentümliche Art von kindischer Freude überkommen. Ich war pünktlich und wir sind rechtzeitig angefangen. Es ist eine bestimmte Energie, die dann so kommt. Mhm. Schön. Ja. Wir wollen anfangen, indem wir etwas sehr Spirituelles machen. Wir wollen Deutschland verlassen und nach Jagannath Puri gehen. Im ersten Teil meiner dieses Seminars möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie sehr eigentlich in Deutschland der Boden für die Verbreitung von vedischem Gedankengut offen ist. Denn ich möchte ein bisschen über die Indienbegeisterung sprechen. Ich habe letzten Sonntag eine kleine Vorlesung gegeben über das Thema die Deutschen besuchen Indien. Ich werde ein paar Zitate aus dieser Vorlesung am Anfang lesen, so dass wir ein bisschen reinkommen in das Thema. Ich möchte euch Mut machen mit diesem Teil, euch zu sagen, da ist eine große Wertschätzung für die Kultur von Indien da. Und wir wollen ein paar Videoeinspielungen, die Malati rausgesucht hat, sehen. Wir wollen zunächst einmal Lord Jagannath sehen. Das ist aus dem Ratha Yatra. Wer ist das Licht? Der mit? Oh ja. Muss mal gucken. Das war also eine kleine Einblendung, die euch zeigen sollte, wie Indien aufgenommen wird von Deutschland. Eigentlich sehr respektvoll. Ich habe auf dem Dach von Jagannath Puri oder von der Bibliothek von Jagannath Puri eine deutsche Reisegruppe getroffen im letzten Jahr, die also ganz begeistert waren von dem spirituellen Einfluss dort und die wir später kontaktiert haben. Wir hatten vor 2 Wochen oder 3 Wochen dort ein Predigerprogramm auf Schloss Altenhof. Da war die Gräfin Sophie von Bethmann-Hollweg und alle möglichen Adligen da, die uns eingeladen hatten, weil sie so viel Respekt bekommen haben vor der spirituellen Kultur Indiens. Ich möchte euch gerne ein bisschen historisch darüber ein paar Zitate vorlesen, wie sich die Deutschen in der guten alten Zeit mit Indien auseinandergesetzt haben. Es gab dort die Romantiker, zum Beispiel auch die Gebrüder Schlegel, die extra das Sanskrit-Studium erlernt haben, in mühseliger Kleinarbeit, um an die Ursprungsschriften der Inder heranzukommen. Heine ergriff das dann auf und schrieb seiner Freundin in heller Begeisterung, nachdem er die Upanishaden und die Gita gelesen hat: Verlass Berlin! mit seinen dicken Sande und dünnen Tee und überwitzigen Leuten. Die Gott und die Welt und was sie selbst bedeuten, menschlichen Verstande. Kommt mit nach Indien, nach dem Sonnenlande, wo Ambra-Blüten ihren Duft verbreiten. Die Pilgerscharen nach dem Gange schreiten, andächtig und im weißen Festgewande. Dort, wo die Palmen wehen, die Wellen blinken, an heiligen Ufer Lotusblumen ragen, empor zu Indras Burg, der ewig blauen. Dort will ich gläubig vor dir niedersinken, ist also ein Liebeslied, und deine Füße drücken und dir sagen, Madame, Sie sind die schönste aller Frauen. Hare Krishna. Heine drückt in, finde ich, sehr netter Art und Weise aus, was damals an Begeisterung in Deutschland da war. Aber auch ein bisschen später hat Schopenhauer, der bekannte deutsche Philosoph, sich ausgiebig mit den Upanishaden auseinandergesetzt. In dem Leitspruch Tattvam Asi erkannte Schopenhauer den philosophischen Begriff für die Einheit und Vielfalt der Welterscheinung und auch die Achtung vor dem Leben. Er schrieb, in der Ethik der Hindus nun, wie wir sie auf das mannigfaltigste und kräftigste ausgesprochen finden, in den Veden und den Puranas, Dichterwerken, Mythen, Legenden ihrer Heiligen, Denksprüchen und Lebensregeln. Dort sehen wir vorgeschrieben, Liebe des Nächsten mit völliger Verleugnung aller Selbstliebe. Die Liebe überhaupt, nicht auf das Menschengeschlecht beschränkt, sondern alles Lebende umfassend. Schopenhauer war sich darüber klar, dass das Christentum niemals diesen Begriff von Liebe formen konnte, nämlich etwas, was nur auf den Menschen beschränkt ist, so war dem Christentum vor, und nicht das, was sich auf die gesamte Kreatur, alle fühlenden Wesen ausdehnt, und auf Gott. Yes. Die Begeisterung Indiens wurde zum Teil auch von Goethe geteilt. Goethe schrieb begeistert über das Gedicht Shakuntala. Wenn du Liebe willst, wenn du hohen Geistesflug willst, wenn du Achtung vom Leben willst, dann brauchst du nur ein Wort sagen. Shakuntala, da ist alles mit gesagt. Goethe hat auch ein Gedicht geschrieben, was wir hier in der Folie euch vorlegen möchten. Ein tolles Gedicht, was eine Freundin vom Krishna-Bewusstsein, Nina Hagen, jetzt in einen aufsehenerregenden Schlager umgeformt hat. Und zwar das Gedicht über den Paria. Kannst du mir vielleicht den deutschen Text geben? Wir werden jetzt versuchen, ein bisschen, ihr könnt es mitlesen, dass ihr ein bisschen drin seid. Das Paria-Gebet. Großer Brahma, Herr der Mächte, alles ist von deinem Samen. Noch Brahma. Und so bist du der Gerechte. Hast du denn allein die Brahmen, nur die Rajas und die Reichen? Hast du sie allein geschaffen? Oder bist auch du's, der Affen werden ließ und unseresgleichen hier im Westen? Edel sind wir nicht zu nennen, denn das Schlechte, das gehört uns. Und was andere tödlich kennen, das allein, das vermehrt uns. Mag dies für die Menschen gelten, mögen sie uns doch beachten. Ach du sollst uns achten, denn du könntest alle schelten. Also Herr, nach diesem Flehen, segne mich zu deinem Kinde. Oder eines lass entstehen, dass auch mich mit dir verbinde. Denn du hast den Bajaderen, eine Göttin selbst erhoben. Auch wir anderen dich zu loben, wollen solch ein Wunder hören. Goethe macht dir ein Liebesgedicht an die indische Kultur, an Brahma, den Weltenschöpfer, bittet um Gnade und um Verzeihung für seine Sachen. Goethe konnte diese Begeisterung jedoch nicht sein ganzes Leben lang aufrechterhalten, denn zu sehr war er dem Europäischen verwurzelt. Einer Sache, die wir auch finden werden, wenn wir predigen werden. Wir werden viele Leute finden, die begeistert sind, aber die nie ganz ihren kleinen Rahmen verlassen können, um wirklich tief einzugehen. Auch viele unserer Mitglieder haben Schwierigkeiten, ihren Rahmen, ihr Ego-Gebäude zu verlassen, um wirklich tief hineinzukommen. Und ich möchte mich hier ganz kurz mit befassen, weil es symptomatisch ist für die Auseinandersetzung der Deutschen mit Indien, auch der deutschen Devotees. Goethe sagte, Kalidas und andere sind durchdrungen, sie haben mit dichter Zierlichkeit vom Pfaffen und Fratzen uns befreit. In Indien möchte ich selber leben, hätte es nur keine Steinhauer gegeben. Goethe konnte nicht ganz verstehen, sein Schönheitsideal war von den Griechen geprägt. Er konnte nicht verstehen, wieso so viele Göttergestalten dargestellt wurden. Er hatte Angst vor der Verehrung, der tiefen Verehrung der Inder. Hare Krishna, herzlich willkommen. Hare Krishna. Oh, jetzt kommt ein Licht in den Raum. Habt ihr euch die Warnung vorher durchgelesen? Jetzt könnt ihr gleich an, keine Sorge. Lest ihr euch mal nachher durch. Das ist eine sehr spaßhafte Warnung. Man könnte in diesem Seminar große Anziehung zu Krishna entwickeln und aufhören, Anziehung an die Welt zu haben. Das ist die Warnung. Ja, immer. Goethe hatte schließlich sogar Angst vor der Bhagavad Gita, weil er dachte, dass ein unpersönlicher Gott dort verehrt würde. Und er schrieb, abgeneigt bin ich dem Indischen keineswegs, aber ich fürchte mich davor, denn es zieht meine Einbildungskraft ins Formlose und Deforme, wovor ich mich mehr als jemals zu hüten habe. Wie viele Leute, die sich mit Indien und der Philosophie des Indiens beschäftigt haben, ist es Goethe bei all seiner Begeisterung doch nicht ganz gelungen, Abschied zu nehmen von dem eigenen Denken, den eigenen Gebäuden. Ganz besonders findet man diese einerseits große Sehnsucht, aber dann die Enttäuschung der Sehnsucht, weil man nicht den ganzen Weg geht, bei Günter Grass. Günter Grass kannten wir noch, der hat immer die Bhagavad Gita gelesen, wenn es ihm schlecht ging, habe ich gehört von ihm, und auch oft eine Hare Krishna Langspielplatte aufgelegt, um ein bisschen reinzukommen. So besuchte er, um seiner Sehnsucht zu frönen, Mitte der 70er und der 80er Jahre zweimal Indien. Doch was er sah, stieß ihn vom Kopf. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr nach Indien reist und mit der Raue der indischen Lebensart zusammenkommt. Dann wird diese romantische Sehnsucht in einem manchmal ein bisschen hinterfragt. Er schrieb auf einer Postkarte mit dem Bild der Kali, ganz verstört nach Hause, das begreift man hier nicht. Da kommst du nicht durch mit Vernunft. Die Leprösen, das sind Leprakranken, sind schlimmer, als ich gedacht habe. Ich habe eine Nonne kennengelernt, die glaubt ganz stark und ist immer fröhlich. Man kommt hier ganz schön ins Schwitzen. Morgen fliege ich weg. Dann schrieb er, warum nicht ein Gedicht über einen Haufen Kot, wie Gott ihn fallen ließ und Kalkutta nannte. Wie es wimmelt hier, stinkt, lebt und immer mehr wird. Hätte Gott einen Haufen gemacht, wäre Frankfurt aus Beton, hätte Gott einen Haufen aus Beton gemacht, wäre Frankfurt rausgekommen. In einem Gedicht über Kalkutta sollte Hoffnung nicht vorkommen.
mit Eiter schreiben, Schorf kratzen. Ja.
Trotzdem müssen wir uns fragen in dem Seminar, was war diese Anziehung, die diese Deutschen wie Goethe und dann später Graf immer wieder nach Indien trieb. Was ist eure eigene Anziehung? Was ist eure eigene Sehnsucht, die euch aufbrechen lässt aus der bürgerlichen Konventionalität, die als erstickend wahrgenommen wird, und den Weg zu machen? Es ist eine tiefe Sehnsucht, eine letztendlich spirituelle Sehnsucht, der man qualifiziert auf den Grund gehen muss. Ich möchte zum Schluss einen Deutschen vorstellen, Hermann Hesse, der sich hiermit auseinandergesetzt hat, mit dieser seltsamen Faszination, aber auch dem Schrecken, was den Europäer immer wieder in gewisser Weise in Atem nimmt. Hesses Eltern waren Missionare in Indien, von der guten Art, wie er schreibt, die sich mit der Spiritualität der Indien befasste, der Inder befassten. Hesse ging dann schließlich selber nach Indien, wurde aber sehr enttäuscht von der Front, die man zu spüren kriegt. Er schrieb dann: Wir kommen voll Sehnsucht nach dem Süden und Osten, von dunkler, dankbarer Heimatahnung getrieben. Und wir finden hier das Paradies, die Fülle und reiche Üppigkeit aller natürlichen Gaben. Wir finden die schlichten, einfachen Menschen des Paradieses. Wir wollen jetzt einfach, dann sagt er aber ein großes Aber. Und mit diesem Aber werden wir uns gleich auseinandersetzen. Wir wollen jetzt jedoch sehen, was diese Faszination Indien im Bild ausmacht. No, ich muss das Aber noch durchsetzen. Sorry, sonst geht das verloren. Aber wir selbst sind anders. Wir sind hier fremd und ohne Bürgerrecht, schreibt er. Wir haben längst das Paradies verloren und das Neue, das wir haben, bauen wollen, ist nicht am Äquator und den warmen Meeren des Ostens zu finden. Das liegt in uns und in unserer eigenen nordländischen Zukunft. Unserer eigenen Zukunft. Das ist actually eine sehr reife Auseinandersetzung mit diesem Thema. Wenn wir uns mit Indien oder wir als Devotees uns mit der Spiritualität der Veden auseinandersetzen, müssen wir immer sehen, dass wir eine spirituelle Sehnsucht dahinter haben, die wir nicht an Äußerlichkeiten festmachen können. Die Äußerlichkeit wird uns wie die Romantiker vielleicht begeistern und wir sind dann total übersteigert und völlig fanatisch. Die sagten ja, in Indien allein ist alles Erhabene zu finden. Oder sie wird uns abstoßen. Prabhupada schrieb über diese einmal zu der Äußerlichkeit, die es auch im Krishna-Bewusstsein gibt. Wir schreiben so viele Bücher. Solange wir nicht die Bücher ernst nehmen, sie predigen und selber lesen, solange wir nicht diese Philosophie verstehen, wird dieses Hare Krishna bald in ein paar kurzen Jahren gefinisht sein. Es wird kein Leben für uns sein. Wie lange kann man künstlich Hare Krishna sagen und Hari Bol? Das wird künstlich sein. Kein Leben, wenn wir nicht tief in die Philosophie und das Verständnis eingehen. Das ist, was die Deutschen gesucht haben in Indien. Von Goethe bis Hegel und so weiter. Eine große Tiefe. Aber sie waren vielleicht nicht alle bereit, wirklich tief in die Tiefe zu gehen. Prabhupada hat darüber gesprochen, in einem Zitat aus dem Bhagavatam. Das Bedürfnis der Seele ist es, aus der begrenzten Sphäre der materiellen Unfreiheit herauszukommen und ihren Wunsch nach völliger Freiheit zu erfüllen. Sie möchte die Umhüllung des Universums durchdringen und das freie Licht und die spirituelle Natur sehen. Diese völlige Freiheit erreicht sie, wenn sie dem vollkommenen spirituellen Wesen der Persönlichkeit Gottes begegnet. die Deutschen suchen Indien, sind aufgerufen. Auch die Schweizer und auch die Europäer und die Weltmänner der Welt. Aber sie sind aufgerufen, in die Tiefe zu gehen. Und dazu müssen wir ihnen helfen beim Predigen. Wir müssen ihnen letztendlich helfen, eine spirituelle Erfahrung zu machen, ihrer eigenen Seele zu begegnen in dieser spirituellen Erfahrung und Krishna. Eine äußere Wertschätzung dieser Sache ist gut am Anfang, aber wird nicht ausreichen, wie es uns dieser kurze, sagen wir mal, Ausflug durch die Literatur ein bisschen gezeigt hat. Ein ganz kurzer Ausflug, da wäre sehr viel mehr zu sagen. Und ich habe eine ziemlich lange Vorlesung darüber gehalten am Sonntag. So, ich möchte jetzt ein bisschen euch nochmal eine Einspielung, die Malachi so gemacht hat, vorspielen. Wilde, schönes Indien heißt es. Und ich möchte euch bitten, auf die Sehnsucht zu achten, die durch die Bilder herauskommt und vielleicht bei euch erweckt wird. Und dann zu helfen, Leuten diese Sehnsucht zu erfüllen.
Möchtest du den
Vorspann mit schreiben? Ja, alles. Komm richtig da anfangen, wo du nach dem
Jahr genannt hast.
Im Norden Indiens erhebt sich das höchste und gewaltigste Gebirge der Welt, der Himalaya, Indiens heilige Berge. Nach der Mythologie des Hinduismus, der indischen Volksreligion, wurde hier die Welt erschaffen. Für Hindus steht der Glaube an die Wiedergeburt im Mittelpunkt. Alle Lebewesen sind heilig, alle Geschöpfe Teil eines ewigen, unveränderlichen Weltenlaufs. Auf den Berggipfeln, so glauben die Menschen hier, liegen die Wohnsitze der Götter und das Paradies.
Stimmt.
Am Fuße des 7000 Meter hohen Gangotri entspringt eine der beiden Quellen des heiligsten aller Flüsse Indiens, des Ganges. Der Legende nach ist er durch die Haare des Gottes Shiva vom Himmel zur Erde geflossen.
Da kann man drin baden. Seht ihr an den Quellen des Lebens, wie die das kommentieren, wie...
Zu den heiligen Orten im Himalaya pilgern Gläubige von weit her, um hier zu beten. In der Nähe der Quelle leben Sadhus, heilige Männer, die sich von allem Weltlichen losgesagt haben. Sie verzichten auf Kleidung in der eisigen Kälte und üben das. Freiwillige Helfer dieser Bewegung sind überall im Himalaya tätig. Sie geben ihre Erfahrung durch Schulungen weiter und vor allem durch gezielte Anleitung. Schon die Kinder lernen frühzeitig, wie man einen Hang pflanzt. Die Menschen vom Duntal haben für die Erhaltung der Natur selbst die Verantwortung übernommen.
Ich glaube, man kann ganz gut verstehen, wieso die Leute so denken, wie sie denken, dass sie eine tiefe Sehnsucht haben und dass wir als jemand, der Krishna, die Krishna-Bewusstsein verbreiten, diese Sehnsucht erkennen und auf diese Sehnsucht eingehen. Dass uns aber wichtig und klar dabei ist, dass wir den Menschen helfen, in die Tiefe zu gehen und tatsächlich die Seele, die sie dort suchen, auch zu finden. Und da möchte ich jetzt zur Philosophie und Ethik des Predigens kommen. Das ist mein erster philosophischer Teil, der relativ kurz sein wird. Und dann werden wir den Abend beenden. Das Allerwichtigste für einen Prediger ist es, einen höheren Geschmack zu vermitteln. Das ist mein erster Punkt. Den Menschen tatsächlich eine Erfahrung zu vermitteln. Prabhupada hat einmal eine Vorlesung dazu gegeben und wir werden diese Themen, wir werden da Begleitmaterial euch dann zugeben können, wahrscheinlich. Er sprach einmal über die Fehler sogenannten Predigern, auch den christlichen Predigern, aber auch unseren eigenen Predigern. Es gibt zwei Fehler, sagt er. Entweder konnten die Menschen, die predigen, nicht richtig predigen, oder sie konnten keinen Geschmack in der Allgemeinheit für spirituelle Dinge erzeugen. Wir können nicht den Fehler bei der Allgemeinheit suchen. Es ist der Fehler der sogenannten Prediger, weil sie keinen Geschmack erzeugen konnten. Wollten sie vielleicht selber den Platz von Krishna einnehmen? Das war ihr Ziel. Die Imitation von Krishna. Die Imitation Gottes. Aber das wird nicht erfolgreich sein. Du musst einen Geschmack erzeugen, genau wie Chaitanya Mahaprabhu es tat. Ich glaube auch, dass Prabhupada hier einen sehr wichtigen Punkt gemacht hat. Preachen bedeutet nicht einfach nur Worte zu sagen. Es bedeutet nicht den Intellekt und den Kopf. Reichen, sondern die Menschen ganz tief in seinem Herzen. Er sagt an einer anderen Stelle, die Ekstase, nach der sich die bedingten Seelen suchen, wird vom Herzen gefühlt, nicht vom Brain oder durch Wissen. Die Ekstase ist eine Sache des Herzens, nicht des Gehirns. Einmal sprach Prabhupada davon, dass Krishna-Bewusstsein bedeutet, Krishna zu geben. Oder Krishna-bewusstes Predigen bedeutet, Krishna zu geben. Und er verglich das mit Ghee. Wer von euch isst gerne Ghee? Bewusst gerne. Das ist immer irgendwo so ein bisschen dabei. Ich bin ein ayurvedischer Patient und ich esse, wenn ich nicht gerade erkältet bin, so ein Schälchen mit Ghee. Ist meine, in meiner Medizin mit. Und wenn man das da reingibt in eine Zubereitung, bitte probiert es mal, wird die Zubereitung sofort unglaublich aufgewertet. Also unglaublich. Pizza schmeckt super. Reis mit ein bisschen Ghee überträufelt, fängt an, nicht wie normaler Reis, sondern wie Ghee-Reis zu schmecken. Also das Sabji mit Ghee ist sehr, sehr nice. So muss beim Predigen muss Ghee gegeben werden. Das müssen die Leute schmecken können. Hier ist Gott, sagt Prabhupada. Krishnas tu Bhagavan Swayam. Ete kamsa kala punksa. Es gibt andere Inkarnationen, aber Krishnas tu Bhagavan Swayam. Das ist eine Tatsache. Versucht diese Tatsache zu geben. Dann werdet ihr effektiv sein. Wenn da wirkliche Realität ist, wie First Class Pure Ghee, wenn man es schmeckt, wird man sich danach sehen. Immer. Und ohne Reklame, der Geschmack von Ghee wird bestechen. Ist es nicht so? Wenn du ein bisschen reines Ghee auf den Reis schüttest, wird er so angenehm schmecken, dass du immer wieder dieses Ghee haben willst. Aber gebe das Reine. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes. Um zu predigen, das fand ich sehr, sehr gut, um das wirklich das Reine zu geben, die Essenz, die die Menschen suchen, ist es ganz wichtig zu sich selbst zu predigen erstmal. Selber überzeugt zu sein. Ich komme zur zweiten Grundregel. Der erste war vermittle den höheren Geschmack. Das zweite ist beim Predigen, was in deinem Herzen drin ist, wird in das Herz des anderen gehen. Glaub mir, ich weiß das sehr genau, dieses Prinzip. Ich rede es ja so, so viel. Und manchmal, wenn Krishna wirklich im Herzen ist, braucht man nur sagen, Krishna. Und die Leute sind angezogen. Wenn er nicht im Herzen ist, kann man eine super Lecture geben mit allen Regeln der Kunst. Und die Leute nur. Man gibt es Passagen. So weiter. Es ist gut, wenn du das machst, aber wenn du sagst, wir müssen uns lieben, Liebe zu Gott ist richtig, dann wird das nicht so erreichen, wie wenn du es verwirklicht hast. Ja, wird die Leute nicht erreichen. Das ist ein Grundgesetz, was in deinem Herzen ist, geht zu den Leuten. Prediger, predige zu dir selber. Ganz wichtig. Ich habe diesen Punkt genannt, den zweiten Punkt, von innen nach außen gehen. Du musst selber überzeugt sein. Prabhupada sagt das in Tokio im April 22, 1972 zu einer ganzen Zimmer voll mit Predigern. Ich muss zunächst einmal selber ein Devotee werden. Dann werde ich andere bitten, auch zu Devotees zu werden. Das ist der Prediger. Der dritte Punkt ist, dass wir, das bezieht sich ein bisschen auf das, was du eben gesagt hast, wir müssen selber Kenntnis haben von dem, was wir vertreten. Wir sind einfach von unseren Schweizer Devotees, die eine Bhakti-Shastri-Ausbildung in Vrindavan gemacht haben und die Schriften in der Tiefe kennengelernt und eruiert haben. Das ist sehr wichtig, dass wir von Leuten Rede und Antwort geben können. Es gibt eine Diskussion, wo die Sendboten des Todes, die Yamadutas, zu Ajamil kommen, um Ajamil aus dem Körper herauszubringen. Er ist gerade gestorben. Und sie werden gestoppt. Die Vishnu-Dutas kommen und sagen, seid ihr euch sicher, dass ihr den mitnehmen könnt? Und dann sagen sie, wenn ihr wirklich Diener von Yamaraj seid, ihr Todesboten, dann müsst ihr schon hier in der Lage sein, uns Antworten auf unsere Fragen zu geben. Bitte erklärt die Bedeutung der religiösen Prinzipien und auch die Symptome von Irreligion. Was ist Religion, was ist Irreligion? Und Prabhupada macht in den Punkt. Die Frage, die die Vishnu-Dutas stellten, ist sehr angemessen. Jemand, der jemand anderes repräsentiert, muss wissen, was die Mission der Person ist. Die Devotees in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein müssen sich völlig bewusst werden über die Mission von Krishna und Lord Chaitanya. Sonst wird man sie als dumm ansehen. Alle Devotees, ganz besonders die Prediger, müssen die Philosophie des Krishna-Bewusstseins kennen, so dass sie nicht beleidigt werden und bloßgestellt werden, wenn sie predigen. Prabhupada hat einmal die Devotees sehr rangenommen, was diesen Punkt betrifft. Ihr müsst selber wissen, worum es geht. Er machte immer diese Morgenspaziergänge in Los Angeles. Und immer, da kam so ein Devotee, ein Buchverteiler, Rameshwar Prabhu, zu ihm und sagte ganz begeistert, was sie für Techniken entwickelt hätten, die Bücher zu verkaufen und an die Leute zu bringen. Prabhupada hat ihn so begeistert hören können. Und dann sagt man das, und dann sagt man das, und dann macht man das. Hielt er an und sagte, kennst du eigentlich meine Bücher? Weißt du, wie man predigt? Plötzlich wurde die Atmosphäre gespannt. Kommst du auch zu den Vorlesungen? Fragte Prabhupada. Liest du eigentlich meine Bücher? Rameshwara antwortete, dass er zu allen Vorlesungen mit großem Vertrauen kam und dass er regelmäßig die Bücher studierte. Prabhupada antwortete darauf: Kennst du denn diesen Vers? Und dann rezitierte er den Shloka. Er zitierte einen Sanskrit-Vers. Die Macmillan Bhagavad Gita mit Sanskrit war gerade vor einem Jahr herausgebracht worden. Und ein paar der Devotees, nur ein ganz paar kleine Haufen in den Devotees, kannten die Sanskrit-Verse. Rameshwara kannte den Vers natürlich nicht. Prabhupada wurde still und ging schweigend weiter. Nach ein paar Augenblicken sagte er: Unsere Leute müssen unsere Bücher studieren. Das war ein Punkt, den er machen wollte, den er durch diesen Austausch machen wollte. Ein Punkt, der sehr laut spricht. Ein letzter Punkt, ich glaube, es ist der vierte Punkt, ist, dass wenn man richtig predigt, das heißt, richtig das spirituelle Wissen vermittelt, ist man mit Krishna zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr auch in einem Konflikt lebt. Mein Konflikt ist folgender, möchte ich euch ganz ehrlich sagen als Preacher. Ich bin sehr, sehr angehaftet an Chanten und ans Lesen an einem zurückgezogenen Ort wie Vrindavan, Jagannath Puri, Kailash und so weiter. Und ins Predigerfeld zu gehen, wo man so oft so äußere, also so intensive Dinge tun muss, kann ein großes Opfer sein. Ich glaube, ihr kennt das als Sangitan-Devotees. Man möchte an einem heiligen Ort und plötzlich findet man sich wieder auf der Einkaufsstraße von München-Gladbach oder wie das heißt? München? München oder München? München sogar. München mit Ö. München-Gladbach. Und dann geht das los. Hip-Hop-Musik von rechts, Bildzeitung aus dem Lautsprecher von links. Die Leute sind gestört und an einer gewissen Zeit denkt man, mein lieber Mann, ich bin also nicht auf der transzentalen Ebene mehr. Kennt ihr das? Ne? Und sehr oft kennen das Devotees, die wollen sich von der Welt zurückziehen und rennen in einen Ort, den sie als Ideal bezeichnen. Ich selber kenne das sehr wohl, weil sie denken, da werde ich Krishna finden. In der Einsamkeit, in dem Chanten und so weiter. Wenn sie es gut machen, ist es bestimmt so. Doch beim aktiven Verbreiten des Predigen, wenn man es richtig macht, trifft man auf Krishna dort. Genauso, vielleicht sogar manchmal mehr, weil man Service macht für andere, weil man Service macht für Krishna, weil es einem nicht nur um einen selber geht, um seine Erhebung. Ein Prediger kann dieses unglaublich beglückende Element treffen. Er kann Krishna in seinem Service treffen. Ich möchte euch eine ganz interessante und schöne Sache vorlesen. Prabhupada hatte einen Schüler namens Achyutananda, der fragte einmal: Was ist denn wichtiger, zurück zu Gott zu gehen oder Krishna-Bewusstsein zu verbreiten? Soll ich lieber daran arbeiten, zurück zu Gott zu gehen oder Krishna-Bewusstsein zu verbreiten? Seid ihr an der Antwort interessiert? Gut. Well. Gut, sagt Prabhupada. Jemand, der Krishna-Bewusstsein predigt, ist bereits zurück zu Gott. Ist bereits zurück bei Gott. Und dann zitiert er: Ihayasya Hareyadasye. Karmana manasagida. Predigen bedeutet, man ist beschäftigt mit dem Körper, mit dem Geist und mit seinen Worten und verherrlicht den Herrn. Das ist ein Prediger. Jeder, der auf diese Weise beschäftigt ist, er ist Jivan Mukta Sauchate. Er ist befreit, selbst schon in diesem Leben. Warum sollte er dann noch nach Befreiung suchen? Er ist bereits befreit. Er ist bereits bei Gott. Er ist mit Krishna. Krishna spricht mit ihm. Bodhi Yogam Dadami, er gibt die Intelligenz. Jemand, der wirklich ein Prediger ist, beschäftigt darin, Krishna zu verherrlichen und Service zu machen. Er ist bereits in Vaikuntha. Ihr lächelt ja nicht vor Begeisterung. Also man hört so intensiv zu erstmal. Ja. Prabhupada sagte auch immer, Aktivitäten für Krishna werden den Devotee an die Lotusfüße des Herrn erinnern. Und er spricht jetzt über die Buchverteiler, ein sehr wichtiges Predigen, nicht? Leuten zu Krishna zu bringen. Indem man sich völlig darauf konzentriert, die Bücher für Krishna zu verteilen, ist man völlig absorbiert in Krishna. Das ist Samadhi. Wenn man das Erlebnis des Predigens macht oder teilen kann, dann wird etwas Großartiges geschehen im eigenen spirituellen Leben. Wir werden Krishna dadurch finden. Prabhupada hat dieses Beispiel gegeben, in den Westen zu gehen als selbstloser Prediger. Und ich möchte heute enden mit einem Gebet, was Prabhupada kurz geschrieben hat, bevor er nach Amerika reinkam. Er hatte schon mal ganz kurz in Boston amerikanische Luft geschnuppert und war dann noch von Boston mit dem Schiff nach New York gefahren. Und dort auf dieser Überfahrt hatte er, in Boston, als das Schiff noch da lag, und er kam zurück von Amerika, von dem Land da, ging er zurück und schrieb folgendes Gebet. Schönsten wäre, man könnte richtig das vortragen, also den habe ich. Mein lieber Lord Krishna, du bist so gütig zu dieser nutzlosen Seele, aber ich weiß nicht, warum genau du mich hierher gebracht hast. Nun kannst du mit mir tun, was immer du möchtest. Irgendwie vermute ich, dass du hier irgendetwas zu tun hast. Warum sonst hättest du mich hier hergebracht, in dieses Land, was so dämonisch ist? Der größte Teil der Bevölkerung hier ist bedeckt von den Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft. Und ich weiß nicht, wie sie jemals in der Lage sein werden, die transzendentale Botschaft von Vasudev zu verstehen. Ich weiß aber, dass deine grundlose Barmherzigkeit alles ermöglichen kann. Denn du bist der erfahrenste Mystiker. Deswegen bete ich einfach um deine Barmherzigkeit, sodass ich die Menschen überzeugen kann, was deine Message betrifft. Alle Lebewesen hier sind unter die Kontrolle der illusorischen Energie gekommen, und zwar durch deinen Willen. Wenn du es deswegen willst, dann können sie befreit werden von den Krallen der Illusion. Wenn du es so willst, dann möchte ich, dass du sie gütigerweise befreist. Nur durch deinen Wunsch werden sie in der Lage sein, deine Botschaft zu verstehen. Ja. Und dann sagt er, ich überspringe mal ein paar Gebete, es ist mein Lieblingsgebet, das Gebet eines Predigers. Er sagt, ich bin nur wie eine Puppe in deinen Händen und du hast mich hierher gebracht. Nun kannst du mich zum Tanzen bringen, wie du es möchtest. Ich habe keine Hingabe, noch habe ich irgendein Wissen, aber dennoch bin ich als Bhaktivedanta bezeichnet worden. Nun kannst du die wirkliche Bedeutung des Namens Bhaktivedanta erfüllen. Und dann unterschreibt er, ein ganz unbedeutender, unglücklicher Bettler, Bhaktivedanta Swami. Hier sehen wir den Prediger, der sich abhängig macht von Krishna, der wünscht, dass Krishna ihm hilft bei seiner Tätigkeit. Und der sagt, du musst das machen. Du hast die Bedeckung der Illusion darüber getan, über die Leute. Du musst sie jetzt lichten. Und bitte benutze mich als ein Instrument. So ist ein Prediger mit Krishna. Es ist eine schöne Erfahrung, diesen Service zu tun. Gut, hiermit bin ich an ein Ende gekommen. Es tut mir leid, dieser Abend war so ein bisschen... ich werde morgen mit euch so in die Workshops hineingehen und ein bisschen interaktiver das Ganze gestalten. Heute wollte ich einfach nur so ein paar, eine Einstimmung geben in das Thema und ein bisschen zeigen, wie anspruchsvoll dieser Service ist und wie, was ein paar Grundlagen des Verständnisses sind. Ich darf nochmal für die, die mitgeschrieben haben und die, die mitgedacht haben, wiederholen, was wir gesagt hatten. Es geht darum, einen höheren Geschmack zu vermitteln. Es geht darum, dass man selber überzeugt ist von dem, was man tut, innerlich. Predigen ist nicht ein paar schlaue Worte sagen und das ist nicht äußerlich, sondern geht innerlich. Dann das nächste ist, du musst die Erkenntnis erwerben, das hattest du gesagt, über das, worum es geht, ein bisschen die Schulen philosophisch und schließlich, wenn du den Gedanken hast, wie viele von uns Preacher diesen Zwiekampf zwischen dir spürst, zwischen deiner Natur, die in die Einsamkeit dich drängt, in die Beschaulichkeit, wo du Krishna treffen möchtest, und diese andere Seite, dass du spürst, ich möchte zu den Leuten gehen. Solltest du wissen, wenn du richtig predigst, triffst du Krishna da drin, in dem Service. Weil du ein Instrument von Krishna wirst. Denn nur dann geht das mit dem Krishna richtig. Ich habe ein Gebet vorgestellt, das Prabhupada gesprochen hat, als er nach Amerika kam. Und ja. Und morgen werde ich ein bisschen über die Ethik des Predigens sprechen. Und dann haben wir die anstrengende Punkte durch und können uns ziemlich in die Praxis hinein tun. Wir werden in dem Seminar viele praktische Dinge machen. Es wird total interessant werden. Wir haben ein paar Regeln der Kommunikation, grundsätzliche Regeln der Kommunikation. Wir haben ein paar sehr wissenswerte Punkte, wie wir unter den Devotees prägen können. Wir haben den richtigen Austausch, was wichtig ist, damit ein Austausch fließt mit der bedingten Seele. Wir werden das ideale Sonntagsfest lernen. Ein Schulbesuch, wir werden Predigen an der Universität lernen, wir werden ein paar Tricks lernen, wie wir mit der Nervosität umgehen, die wir haben, und die Angst verlieren, rauszugehen, ist ja auch wichtig, dass man, manchmal ist man ja so ein bisschen, so, was haben wir noch? Richtig zuhören, haben wir eine Session. Ja, wir werden einen Workshop machen und ihr werdet zu euren einen Hausbesuch machen, einen idealen Hausbesuch. Und wir werden euch richtig alle vor die Kamera setzen und dann müsst ihr damit ein bisschen das Schwitzen kommen. Manati, die eine Fernsehtante ist, Journalist, Fernsehredakteurin, danke. Du bist mir nicht böse. Eine Redakteurin wird uns knifflige Fragen stellen, auf die man dann reagieren muss und so weiter. Gut, also ich sehe mit großer Freude dem Seminar entgegen. Habt ihr hierzu irgendwelche kleinen Fragen? Lasst uns nicht eine lange Fragesession machen, sondern nur so sachbezogene Fragen zu dem Seminar. Denn ich glaube, die Punkte waren einfach. Gut, morgen um 7.45 Uhr sehen wir uns bei der Morgenvorlesung und sprechen über die Entwicklung des Mitgefühls, ein paar neue Gedanken zu dem Thema. Und dann werden wir, ja, was machen wir morgen? Um 10 Uhr geht dann die eigentliche Sache durch. Und ich möchte euch noch einmal ganz herzlich bitten, eine Kultur der Pünktlichkeit zu etablieren morgen. Ich möchte euch bitten, den persönlichen Ehrgeiz zu haben, um 10 Uhr hier zu sitzen, frisch gewaschen, ausgeschlafen und enthusiastisch. Gut. Srila Prabhupada ki jai, Srisi Radha Madan Mohan ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Willst du noch was?
Ich habe die aneinander geschnitten, aber man kann nicht so genau schneiden, dass man das Fach nicht bekommt. Da kommt das neue Maß aus dem Ausschnitt und wenn ich das Fach nicht bekomme, dann mache ich das. Ich kenne halt dann auch den Maß.